Hey, guten Morgen noch einmal von meiner Seite. Hey, cool, sind ihr da an diesem mega heißen Tag? Wahrscheinlich der heißeste Tag vom Jahr, who knows? Aber schön, oder? Mega schön, da in der Church zu sein, wo es so ein bisschen heiß ist, wo wir aber gleichzeitig können Gott anbeten. Und ich wollte noch auch sagen, dass Selma unter uns Geburtstag hatte diese Woche. Sie ist 30 geworden. Ein runder Geburtstag. Der Theo hat auch Geburtstag gehabt diese Woche. Und wir können ihnen auch einen Applaus geben. Und sonst allen anderen, die auch Geburtstag haben, letzte Woche oder nächste Woche. Hey, Lauren, die heute gesungen hat. Lauren ist ganz eine spezielle Person für uns, für unsere Familie. Weil Lauren hat an unserer Hochzeit den Ring vorgebracht, wo sie noch so klein war. Und ich, das ist keine Lüge, oder? So. Und jetzt ist sie so. Sie ist grösser als ich sogar. Das ist mega schwierig. Aber Losi, nein, es war mega cool, wie Lauren eine Frau ist, die ihre Stimme erhebt zu unserem Gott. Das ist mega, mega cool. Danke, Losi. Hey, wir haben letzten Sonntag die neue Serie angefangen, Ein Leid, Faden zur Freude. Das ist eine Serie, die wir so als Grundlage den Philipperbrief nennen. Und Pastor Ed hat letzte Woche über das erste Kapitel geredet. Und er hat so erzählt, wie man Freude kann haben in allen Umständen, auch in den schwierigen Situationen sogar. Und heute fahren wir weiter mit dem zweiten Kapitel vom Philipperbrief. Und als Erinnerung, aber auch, falls du letzte Woche nicht da warst, ein bisschen Kontext zum Philipperbrief. Der Philipperbrief ist vom Apostel Paulus geschrieben worden an die Church in Philippi, im heutigen Mazedonien. Das war etwa 62 Jahre, nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist. Und etwa 10 Jahre, nachdem der Paulus die Church gegründet hat. Und der Paulus schreibt den Brief aus einem Gefängnis, wahrscheinlich in Rom. Und die Church in Philippi ist sehr mit dem Paulus verbunden geblieben und hat ihn auch finanziell unterstützt in einer sehr grosszügigen Art und Weise. Und in diesem Brief dankt der Paulus Gott in erster Linie, aber auch der Church in Philippi und sagt, hey, danke für eure Gabe. Aber er nützt dann auch, so wie der Paulus ist, auch die Gelegenheit, zum Church ermutigen, aber auch gleichzeitig ermahnen und korrigieren sogar. Und das zentrale Thema vom Kapitel 2 ist Demut. Demut. Und Demut führt zur Freude, ist der Grundgedanke für heute Morgen. Und der Paulus schreibt am Anfang vom Kapitel 2, im Vers 1 bis 2, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. In der anderen Übersetzung steht im Vers 1, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Und es steht auch, dass der Paulus sich über die gute Berichte von der Philippi Church mega gefreut hat. Und was der Paulus in diesen zwei Versen meint, ist eigentlich, hey, Church, ihr seid auf einem guten Weg. Ihr macht die Sachen richtig, ihr habt es verstanden. Ich habe gehört, ihr lebt auch die Liebe und Barmherzigkeit aus, so wie Jesus das auch hat wollen. Ihr ermutet euch einander, ihr macht das richtig, ihr macht das gut. Aber, Church, dann sagt der Paulus im Vers 2, dann macht meine Freude vollkommen. Macht meine Freude vollkommen. Und anders gesagt, was er sagt, ist, ihr seid auf einem guten Weg und ich freue mich über euch, aber die Freude, meine Freude, ist noch nicht vollkommen. Es gibt noch einen besseren Weg, Church. Und der Weg sieht es so aus, sagt der Paulus, entschlossen zusammenhalten, das sehen wir in diesen zwei Versen, entschlossen zusammenhalten, nicht zulassen, dass etwas euch gegeneinander aufbringt, allen mit der gleichen Liebe begegnen. Was heisst die gleiche Liebe? Das heisst die gleiche Liebe, die uns Jesus begegnet hat, und auf das gemeinsame Ziel fokussieren. Das vierte. Und ich möchte einfach so vier Punkte vom Kapitel 2 mit euch anschauen. Und wie gesagt, mit dem zentralen Gedanken, Demut führt zur Freude. Und der erste Punkt heute ist, ohne Demut keine Einheit. Ohne Demut keine Einheit. Und der Paulus ermutigt die Philipper-Gemeinde, trotz allen Umständen, zusammenzuhalten und sich auf das gemeinsame Ziel zu fokussieren. Was heisst das gemeinsame Ziel, das sie haben? Die gemeinsame Absicht ist, das Evangelium zu verbreiten. Und was der Paulus da hat wollen sagen, ist, hey, Church, ihr seid ein Team. Und zwar, ihr seid nicht irgendein Team, sondern ihr seid ein Team. Ihr seid ein Team, das zusammen für eine gemeinsame Absicht schafft. Seid eines Sinnes, seid eine andere Übersetzung. Und zwar in dem, dass ihr wie Jesus denkt und wie Jesus lebt. Schafft für die Einheit. Warum ist an Paulus die Einheit so krass wichtig, jetzt in dem Kontext von dem Philipperbrief? Die Stadt Philippi ist eine sehr gespaltene Stadt gewesen damals, und zwar aufgrund von Herkunft. Die Stadt ist eine römische Kolonie gewesen, und es hat eine Trennung gegeben in der Gesellschaft. Entweder bist du ein Römer gewesen, oder du bist kein Römer gewesen. Egal, ob du Jude gewesen oder Heide oder von wo auch immer, es hat nur gezählt, ob du Römer gewesen bist oder kein Römer. Das heisst, wenn du Römer gewesen bist, hey, bist du erste Klasse gewesen. Super, ist alles gut mit dir. Wenn du kein Römer gewesen bist, ja, mal schauen. Und der Paulus hat die Philippi Church gegründet, mitten in dieser gesellschaftlichen Spaltung. Das heisst, er hat gewusst, was dort abgeht in dieser Stadt. Und er sagt ihnen aber, ich weiss, hey, früher hat er kein Wort miteinander geredet. Er hat nichts voneinander gewusst, Römer, nicht Römer. Aber jetzt, Leute, jetzt sind wir in einer Church zusammen. Ihr seid jetzt eins, zusammengeschlossen als Leib Christi. Also, Church macht alles möglich, dass die Church auch gut funktioniert. Und wie wird es funktionieren? Durch Demut. Demut. Ohne Demut keine Einheit. Und ohne Einheit keine Freude. Wo es keine Einheit gibt, das ist nicht ein freudiger Ort zum Sein. Und es geht hier nicht primär um unsere eigenen Ziele, was wir wollen, oder unsere eigenen Wünsche, das sagt der Paulus, sondern es geht um die größere Absicht, die wir alle gemeinsam haben. Vers 3 bis 5 lesen wir weiter. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Wow. Schwierig, oder? Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und da geht es um eine Kultur von Demut, die von Herzen kommt, nicht von irgendwo. Demut ist einer der Schlüsselwerte im Reich von Gott. Und doch ist Demut auch etwas, was man manchmal nicht unbedingt versteht. So oft haben wir so eine verzerrte Wahrnehmung über Demut. Und wir Schweizer sind bekannt für unsere Bescheidenheit, oder? Was ja eigentlich sehr positiv ist. Ich bin ein Fan von Roger Federer. Aber der Federer, der verkörpert die Schweizer Bescheidenheit wie niemand anders in diesem Land. Und ich weiß und ich hoffe, dass er das auch meint, wenn er die Sachen erzählt. Und ich glaube es ihm auch, ich kaufe es ihm auch ab. Aber in der Schweiz sind wir so bescheiden, dass wir sagen, nein, ich rede nicht so viele Sprachen, nein, ich verstehe nur Schweizerdeutsch, nur Zürichdeutsch, nur Berndeutsch, was auch immer. Obwohl die meisten von uns mindestens zwei Sprachen gut verstehen und sogar können reden, besser als vielleicht 90% der ganzen Weltbevölkerung. Wir sind bescheiden, aber ich würde nicht sagen, dass wir deswegen weniger mit Stolz zu kämpfen haben. Manchmal frage ich mich wirklich, sind wir wirklich demütig und bescheiden in dieser Gesellschaft oder leben wir einfach in einer falschen Demut? Was heisst Demut? Und der Paulus erklärt Demut in dem, dass er sagt, er ist statt rechthaberisch und überheblich, und das sind so Resultate vom Stolz, sollen wir demütig sein und andere Menschen höher schätzen als uns selber. Und statt nur auf unser eigenes Wohl zu schauen, sollen wir auf das Wohl der anderen Leute achten. Der Paulus ist krass, oder? Er lässt doch keine Grauzone zu. Das ist unsere Entscheidung. Entweder bist du ein stolzer Mensch oder du lebst in Demut. Der Rick Warren, ein amerikanischer Pastor und Autor, hat ein interessantes Statement geschrieben über Demut, das er teilweise vom C.S. Lewis übernommen hat. Er schreibt in einem Buch, Demut bedeutet nicht geringer von sich zu denken. Es bedeutet einfach, weniger an sich selbst zu denken. Demut bedeutet, an andere mehr zu denken. Demütige Leute sind so fokussiert auf das Dienen von anderen, dass sie nicht an sich selbst denken. Mega interessant, oder? Falsche Demut fängt dann an, wenn wir denken, wir sind nichts wert. Oder wir dürfen nichts Gutes von uns denken. Aber wir können demütig sein, ohne ein kleines Selbstwertgefühl zu haben. Es hat viel mehr zu tun mit unserer Haltung gegenüber anderen Menschen. Andere höher schätzen als uns selber und auf das Wohl der anderen achten, so wie der Paulus sagt. Und das heisst konkret für uns, hey, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir, Theo? Jetzt, dass du 31 bist. Wie geht es dir in deinem neuen Job? Wie geht es dir in dieser Weiterbildung? Wie läuft es mit dem neuen Baby? Wie geht es in dieser neuen Wohnung, die du gefunden hast? Wie oft bist du wirklich interessiert an andere Leute? Und ich meine da nicht einfach Smalltalk, damit es erledigt wird, oder? Ja, wir sind ja in einer Church und da muss man ja mit anderen Leuten reden. Ah, hey, wie geht's? Oh, okay, ja, awkward. Und dann, okay, tschüss. Und dann gehe ich heim. Jetzt habe ich meine Gemeinschaft erledigt. Sondern wie oft bist du wirklich interessiert an andere Menschen? Hey, ich denke an dich, nicht an mich. Was möchtest du? Was möchtest du heute zum Mittagessen, Boris? Wohin möchtest du gehen, anstatt dass ich schon mit einem Plan für alles komme und ich weiss, was mir gefällt und dann, hey, das ist der Plan, da wir ist. Machen wir das. Stell dir vor, wie die Welt wäre, wie deine Welt wäre, wenn wir wirklich demütig wären. Wie unsere Beziehungen würden aussehen, das Leben mit deinen Kindern, wenn du Kind hast, oder dein Alltag am Arbeitsplatz, wenn wir einen Schritt würden zurückgehen und einfach ein bisschen weniger würden an uns selber denken die ganze Zeit und mehr an andere würden denken. Das ist das, was der Paulus meint. Wie kann ich heute jemanden segnen? Wie kann ich heute jemandem helfen? Und wenn wir so leben, in dieser Demut, dann führt das zur Einheit. Der zweite Punkt heute ist Jesus, das ultimative Beispiel. Der Paulus sagt, wir sollen den Weg von der Demut nehmen, und nicht irgendeine Demut, sondern die Demut, die Jesus vorgelebt hat. Und er schreibt in Vers 5 bis 7, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Das ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Und wir sollen die Haltung von Jesus haben, nicht irgendeine positive Haltung inne, sondern die Haltung von Jesus. Und der Paulus beschreibt, wie das Jesus auch vorgelebt hat. Jesus, der mit Gott war, wo Gott gleich ist, wo Gott ist in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, im Himmel, in seiner Majestät, hat seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil genützt. Ganz im Gegenteil, er hat auf alles verzichtet. Auf alles, was ihm im Himmel gehört hat. Er hat alles abgelegt, was ihm gehört hat und hat sich zu nichts gemacht. Eine andere Übersetzung sagt, er hat sich zu nichts gemacht. Und ich glaube, manchmal ist es genau das, was wir Menschen nicht fähig sind zu tun. Manchmal denken wir haben so viele Privilegien, so viel Vorrecht, auch dann, wenn wir eigentlich keine haben. In unserem Land haben wir das Recht auf freie Meinungsäußerung, was ja ein Vorrecht ist in diesem Land. Das ist krass, dass wir das dürfen haben. Das ist ein Privileg. Das ist etwas sehr Positives an unserer Gesellschaft. Aber manchmal denke ich, dass unsere eigene Meinung schon ein bisschen überbewertet wird. Warum hast du nicht nach meiner Meinung gefragt? Warum habt ihr diese Person im Team aufgenommen, ohne zu wissen, was ich über diese Person denke? Warum ist die Musik heute so laut gewesen, wenn mir gefällt es leisiger? Hast du nicht an mich gedacht? Es dreht sich alles um uns. Warum sitzt du heute auf meinem Stuhl? Hä? Das ist mein Platz. Die Person ist heute an mir vorbeigelaufen in der Church und hat mich gar nicht begrüßt, hat mir gar nicht Hoi gesagt. Der Paulus zeigt auf Jesus. Er zeigt auf das ultimative Beispiel. Jesus hat auf alles verzichtet. Er, wo alle Macht im Universum gehört, hat sich zu nichts gemacht, ist einer von uns, der ein Mensch wie du und ich, das ist etwas, was wir nicht verstehen können. Gott, Jesus war voll Gott und voll Mensch, aber was wir verstehen in dem Kontext ist, dass Jesus ein Diener war, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Und ich glaube, es ist dann, wenn wir unsere Vorrechte ablegen. Wenn wir unsere Vorrechte ablegen, dass Gott etwas mit uns anfangen kann. Am Freitag, an der Encounter Night, haben wir ein Lied gesungen auf Spanisch. Zu deiner Ehre, Herr, lege ich meine Krone ab. Meine Rechte, meine Vorrechte, mein Privileg. Erst dann erlauben wir Gott, dass er etwas überhaupt kann machen in uns und durch uns. Weil wenn wir unsere Vorrechte ablegen, dann setzen wir seine Ziele vor unseren Zielen. Er hat die Welt aus dem Nichts kreiert. Und er kann auch aus dir etwas machen, etwas Neues machen, wenn du eine demütige Haltung hast und auch zulässt, dass er etwas mit dir anfangen kann. Und es geht nicht um eine Selbstdarstellung, sondern es geht um Selbstlosigkeit. Es ist nicht Selbstdarstellung, es ist Selbstlosigkeit. Und Jesus hat alle Vorrechte von dieser Welt gehabt, die Gottkarte zu spielen. Zu sagen, hey, ich bin Gott, mir gehört alles, ihr müsst mir dienen, aber er hat die Gelegenheit nicht ausgenutzt. Im Gegenteil, Vers 8 bis 9 steht, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Amen. Hey, Jesus ist durch schwierige Zeiten gegangen, durch herausfordernde Zeiten, aber auch durch gute Zeiten, freudige Zeiten, sogar durch Wunderzeiten in seinem Leben. Und durch alles durch ist er Gott gegenüber gehorsam geblieben. Er hat nicht zugelassen, dass seine Umstände, seine Haltung bestimmen können. Er ist treu geblieben bis zu seinem Tod am Kreuz. Und aus dem Grund, und nur aus dem Grund, hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen anderen Namen steht. Weil er seine eigenen Ziele nicht vor Gottes Ziel, vor Gott dem Vater, seine Ziele gestellt hat. Und ich meine jetzt nicht, wir sollen alle ans Kreuz gehen. Verstehe mich richtig, ein Messias hat es nur einen gebraucht. Es hat nur einen Messias und das ist Jesus. Jesus ist bereits ans Kreuz gegangen für deine Sünden, für unsere Sünden. Er ist gestorben, er ist aber auch verstanden, er hat den Tod besiegt für dich und für mich. Und vielmehr geht es darum, da in diesem Kontext, dass wir die Haltung von Demut nehmen. Jesus ist unser ultimatives Beispiel, wenn es um Demut geht. Wie sieht denn die demütige Haltung in der Praxis aus? Und der Paulus schreibt da auch weiter im 14 bis 15. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Zweifel. Dann wird euer Leben hell und makellos sein. Und ihr werdet als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Hütet euch vor Nörgeleien, Beklagen, Meckern, Zweifel. Und das führt zum dritten Punkt heute. Und das ist Motzen verboten. Motzen ist verboten in diesem Kontext. Sagt der Paulus, sagt nicht ich. Und vielleicht können wir so ein Schild da in unserer Churchstadt Welcome Home. Ha? Motzen verboten. Church Alive, willkommen. Motzen verboten. Wie wäre das? Schützt euch vor einem Beklagen, sagte Paulus. Meckern, Motzen, alles hinterfragen. Warum? Weil das wieder uns in den Vordergrund stellt. Ich finde es interessant, dass der Paulus da sagt, hey, bei allem, was ihr macht, bei allem, was ihr macht, bei allem, was wir tun, sollen wir nicht streiten oder uns beklagen oder meckern, Sachen anzweifeln. Weil Demut ist da wieder der Schlüsselwert. Aber in unserer Gesellschaft heute sind wir so trainiert, sogar schon in der Grundbildung fängt das an, dass wir alles müssen hinterfragen. Alles. Wenn wir etwas hinterfragen, ist es oft, nicht immer, weil es gibt auch gute Momente, wo wir sollen auch hinterfragen und nicht einfach alles annehmen. Aber oft ist die Haltung dahinter, dass wir es besser wissen. Ja, ich weiß es besser als du. Und es geht wieder um eine Selbstdarstellung, nicht um Selbstlosigkeit, es geht um uns. Motzen, Beklagen setzt unsere eigene Person wieder in den Vordergrund. Und das lenkt uns ab, dass wir wirklich auf anderen Menschen dienen können. Meckern führt auch schnell zu Streit. Und Streit lässt nicht zu, dass wir zusammen für ein gemeinsames Ziel arbeiten können, weil wir abgelenkt sind. Und ich glaube, Motzen nimmt wirklich deine Freude weg. Wenn du fängst an zu motzen über alles, dann nimmt das nicht nur deine Freude weg, sondern unsere Freude weg. Weil dann gehören es alle. Und dann merken wir, oh ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, voll. Und dann fangen wir auch an zu beklagen, anzweifeln, was auch immer. Und was der Paulus hier sagt, ist, wenn wir nicht motzen, dann werden wir in dieser Welt leuchten wie Stern in der Nacht. Wie schön ist das? Ein Licht in der Dunkelheit soll die Church sein. Hell und makellos. Wenn wir nicht motzen, Licht in der dunklen Stadt. Ich glaube, diese Stadt, das Land braucht solche Churches, die leuchten, mitten in der Dunkelheit. Aber das schaffen wir nicht, wenn jeder einfach für sich selber schaut. Was ich da spannend finde am Philipperbrief, ist, dass der Paulus nicht nur einfach Prinzipien und Anweisungen gegeben hat für die Church dort in dieser Stadt, die auch heute wichtig sind für unser heutiges Leben, sondern wir erfahren auch im Philipperbrief, wie er selber auch die Prinzipien angewendet hat, obwohl er im Gefängnis war. Vers 16 bis 18 schreibt er: Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst zu euch gekommen bin und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Und denke, hey, der Paulus ist verrückt. Ja, ich freue mich mit euch allen, sagt er. Freut ihr euch ebenso? Freut euch mit mir, schreibt der Paulus. Paulus sagt, meine Freude wird nicht von dem beeinflusst, was mir passiert. Wird nicht beeinflusst von meinen Umständen, wo andere Leute mir antun oder wo ich selber machen kann. Er hätte allen Leuten können wissen, wie schlecht dass es ihm gegangen ist. Wie schlimm dass es ist, im Gefängnis zu sein. Oder der Moment in seinem Leben war. Aber er weiss, hey, Motze bringt nichts. Motze wird seine Freude in dem Moment wegstellen. Und er sagt, ich lasse mich nicht zu. Ich lasse nicht zu, dass die Umstände meine Freude stellen und mein Leben bestimmen. Sondern ich lasse mein Leben von Gottes Absicht bestimmen. Und das ist echte Selbstlosigkeit. Eine Haltung, die sagt, Gott, das einzige Privileg, das ich habe, ist es, dein Diener zu sein. So wie Jesus, unser ultimatives Beispiel, das gemacht hat. Eine Haltung, die sagt, hey, meine eigene Meinung, meine Prioritäten sind mir nicht wichtig. Deine Prioritäten, Gott. Deine Prioritäten für mein Leben sind wichtig. Und was auch immer mir passiert, was andere Leute sagen oder mir antun, es ist mir so etwas von egal. Ich werde mich freuen. Ob ich zu kurz komme oder nicht das bekomme, was ich davon geträumt habe, das steht nicht primär im Vordergrund. Wie es der Paulus sagt, hey, im Dienst für euren Glauben. Es geht nicht um mich, es geht um andere. Das ist so eine Challenge für unsere Zeit. Und genau dort, wo wir sollen, oder könnten motzen, sollen wir nicht motzen. Und das ist so gesund. So gesund, wenn wir nach diesen Prinzipien leben. Demut führt zu echter Freude. Ohne Demut keine Einheit. Jesus ist das Beispiel für eine demütige Haltung. Motzen bringt nichts, außer das Weggeben, Wegstellen von unserer Freude. Und der letzte Punkt heute ist, Demut bringt er hervor. Demut bringt er hervor. Der Paulus schreibt gegen Ende vom Kapitel 2 über zwei von seinen Mitarbeitern, und wo er auch so bald wie möglich zu den Philippern möchte schicken. Und zuerst redet er über den Timotheus. Im Vers 20 bis 21 sagt er, mit niemandem bin ich im Glauben so verbunden wie mit dem Tim. Und kein anderen wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Hey, damit der Paulus, der Churchgründer, der Leiter und Autor von dem Brief, der Timotheus so krass hoch geschätzt hat und gelobt hat, da hätte Timotheus wirklich eine gute Haltung gehabt, müssen haben. Gut im Sinn von dem, was wir heute gehört haben. Der Timotheus hat nicht aus Selbstsucht gehandelt oder weil er irgendetwas hat wollen für sich oder aus Stolz, Überheblichkeit, sondern aus Demut. Das ist das, was der Paulus sagt. Er hat auf das Wohl von anderen Menschen geachtet und hat sich auf die Interessen von Gott fokussiert und auf die Interessen der anderen Leute. Und dann redet Paulus über einen anderen von seinen Mitarbeitern, und zwar über den Epaphroditus. Das wäre ein guter Name auch gewesen, Dave, für Arthur. Epaphroditus. Aber Und er ist der, der die Spende von den Philipper dann bis nach Rom gebracht hat, zum Paulus. Das war der Epaphroditus. Und er ist auch der, der den Brief zurück nach Philippi bringen soll. Und der Paulus ehrt den Epaphroditus und er erzählt der ganzen Church, wie gut das der ist. Wie gut, dass der für einen Mitarbeiter ist. Er sagt ein bisschen umformuliert in meinen Worten, er ist ein super Mitarbeiter. Epaphroditus ist ein Ehremann. Und im Vers 28 bis 29 steht Folgendes. Jetzt soll Epaphroditus so schnell wie möglich zu euch zurückkehren. Ihr sollt ihn gesund wiedersehen und euch über ihn freuen. Dann werde auch ich eine Sorge weniger haben. Krass. Nehmt ihn voller Freude als euren Bruder auf. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren. Und was mich von diesen zwei Versen begeistert, ist, dass der Paulus nicht auf seine eigene Sorge fokussiert war, sondern auf das Wohl der Philipper fokussiert war. Er sagt, hey, ihr, nicht ich, ihr sollt euch über den Epaphroditus freuen. Und erst dann werde ich eine Sorge weniger haben. Obwohl der Paulus im Gefängnis war, ist er nicht auf die Idee gekommen, diesen Mann bei sich zu behalten, wenn er so super war. Jeder von uns hätte wahrscheinlich gesagt, nein, du Epaphroditus, du bleibst da, du bleibst bei uns, denn du bist ein guter Mitarbeiter. Du kannst für mich beten, du kannst zu mir predigen sogar, du kannst mich trösten, du kannst mich motivieren, ermutigen. Weil der Paulus hat niemals die Opferrolle gespielt. Er hat nie an seine eigenen Interessen gedacht. Und dann sagt er, Menschen wie ihn sollen dir achten und ehren. Vielleicht kann der Theo führen kommen. In der Sprüche 15 steht, der Ehre geht Demut voraus. Es wird nicht gezeigt auf der Leinwand, aber der Ehre geht Demut voraus. Das heisst, um geehrt zu werden, müssen wir zuerst demütig sein. Church, ich glaube, wir müssen eher wieder normal machen. Und ich meine nicht nur, dass wir Autorität sollen ehren, so wie Gott das auch sagt, Leiter, Leute in Autorität, unsere Regierung, aber ich meine auch mehr horizontal ehren. Und zwar, dass wir einander ehren. Wir leben in einer Welt, wo nichts und niemand ehrt. Nichts und niemand. Warum sollen wir ehren? Weil wir selber ehrenwürdig sind. Weil Gott uns einen Wert gibt, der ehrenwürdig ist, der ehrenhaft ist, der ehrenvoll ist. Ehre ist etwas so Wichtiges in Gottes Reich. Es ist so wichtig. Ich glaube, es ist etwas, das Sachen freischaltet für dein eigenes Leben. Sachen, die du brauchst. Wir sehen das bei Jesus in Nazareth, wo er Wunder hat machen in dieser Stadt, wo er aufgewachsen ist. Und die Leute sagen, hey, wir kennen dich doch. Du bist doch der Sohn von Josef und von der Maria. Ja, ja. Erzähl, was du willst. Und dann steht, dass Jesus weg hat müssen gehen von dieser Stadt. Und dann sagt, hey, ich habe kein Wunder machen, weil es in dieser Stadt keine Ehre gegeben hat. Er hat Wunder machen, er hat Leute heilen, aber seine Hände waren gefesselt. Wo es keine Ehre gibt, Church, dort sind Gottes Hände gefesselt. Wir müssen die Ehre zurück zu unserer Gesellschaft bringen, zurück zu der Church. Und ich glaube, da spielen wir als Church eine mega grosse Rolle. Gott ehren. Er steht über allen. Er soll in erster Linie zu Gott sein. Er ist der König von den Königen, aber dann auch Menschen ehren, weil Gott sie geschaffen hat, weil das Gottes Kreaturen sind, die der Schöpfer gemacht hat, unser Retter gemacht hat. Jesus sagt in Matthäus 23, 11 bis 12, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Demut und Ehre sind beste Freunde. Wenn wir gross möchten sein, dann sollen wir zuerst ganz klein sein. Wenn wir die Höchste möchten sein, dann sollen wir zuerst das Unterste anfangen. Möchten wir geehrt werden, dann sollen wir auch demütig sein. Möchten wir die Größte sein, dann sollen wir zuerst Diener sein. Möchten wir hoch geschätzt werden, dann sollen wir andere höher schätzen als uns selber. Und da gibt es zwei Optionen und wir haben die Wahl. Entweder wir demütigen uns und Gott erhöht uns, oder wir erhöhen uns selber und Gott demütigt uns. Das ist das, was Jesus sagt. Warum ist es an Paulus so wichtig, dass wir in Demut leben? Weil er schreibt das ganze Kapitel über Demut. Und ich glaube, es ist, weil Demut zu einer tiefen Freude führt, die nur von Gott kommt. Demut ist ein Schlüsselwert in Gottes Reich. Und das ist auch ein Weg zu der Freude, wo ja das Thema von diesem ganzen Brief ist. Church, wie wäre es, wenn wir nach diesen Prinzipien, die wir heute gehört haben, würden leben? Stell dir vor, für eine Sekunde einfach, wie die Stadt wird aussehen. Und weißt du, was die Stadt über uns denkt, über die Kirche? Wenn du dir das auch vorstellen kannst, für einen Moment. Was sehen die Leute in der Kirche? Sehen sie Einheit? Sehen sie Demut? Sehen sie, wie wir einander ehren? Die Church, unsere Gesellschaft beobachtet uns auch, wenn du das nicht denkst. Sie beobachtet, wie wir miteinander umgehen. Wenn alles gut läuft, aber auch, wenn alles nicht so glatt läuft. Wenn jemand beleidigt wird, aber verschiedene Meinungen gibt, wie gehen wir denn miteinander um? Wenn jemand umgeht und ihm geholfen wird, um wieder aufzustehen. Wenn füreinander betet wird, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn es echte Freundschaft gibt. Die Gesellschaft beobachtet, wie unsere Church-Familie funktioniert, wie der Umgang untereinander ist. Und ich kann nicht für die andere Kirche von dieser Stadt reden, aber ich hoffe und ich bete, dass wenn sie Church Alive sehen, hey, dass sie Demut sehen, dass sie Einheit sehen, dass sie eine echte Community sehen, Familie sehen, Ehe sehen, eine Kirche sehen, die nicht perfekt ist, überhaupt nicht, aber wo sich an Gott und seine Pläne freut und mit ihm unterwegs ist. Demut führt zur Freude. Amen. Können wir zum Schluss von dieser Predigt noch aufstehen. Ich würde sehr gerne für uns alle beten. Zu dem Thema Demut könnte man noch viel mehr sagen. Aber ich glaube, jeder von uns kämpft mit dem. Weil niemand von uns ist perfekt. Ich glaube, jeder von uns hat auch mit Stolz zu kämpfen. Überheblichkeit, vielleicht die anderen Worte. Und vielleicht kann es sein, dass du durch die Message, vielleicht die heute gehört hast, wo du heute gehört hast, dass du denkst, Mann, ich muss etwas ändern an meiner Haltung. Und ich würde sehr gerne für dich beten, persönlich. Es kann auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte so leben mit dieser Haltung, damit andere sehen, wie Christen sollen sein und durch mich auch zum Glauben sollen kommen. Ich möchte auch für uns alle beten. Und wenn du magst, kannst du einfach deine Hände erheben. Ich will für uns alle beten. Vater im Himmel, danke. Danke, dass du so ein Reich kreiert hast, wo Wert und Kultur hat, wo so anders ist als unsere Gesellschaft. Aber danke, dass das ein Orientierungspunkt ist für uns. Danke, dass dein Sohn Jesus ans Kreuz gegangen ist. Auch wenn er das nicht hätte müssen, er hat das aus Gehorsam dir gegenüber gemacht, weil er gesehen hat, wie Menschen gerettet worden sind. Und wir wollen auch die demütige Haltung leben, ausleben, die Jesus hatte. Vater, wir wollen andere höher schätzen als uns selber. Wir wollen mehr interessiert sein an andere Leute als uns selber. Vater, lass uns in dieser Kirche einfach ein neues Level von Demut erleben, ein neues Level von Einheit erleben. Nicht eine utopische Einheit, sondern wo wir wissen, hey, da gibt es verschiedene Meinungen, verschiedene Persönlichkeiten, aber trotzdem wissen wir, was unsere gemeinsame Absicht ist. Und das möchte auch die Stadt sehen. Das braucht die Gesellschaft. Und so beten wir, Herr, dass du uns die Kraft gibst, um einander zu vergeben, wenn wir vergeben sollen. Vater, um einander zu helfen, wenn wir einander helfen sollen. Um einander zu ermutigen, aber auch um einander zu mahnen und auch Feedback in einer guten Art und Weise zu bekommen. Danke, Herr, dass du der bist, der uns die Kraft gibt, die wir brauchen, Herr.